uns dem Wort Gottes aussetzen dürfen. Und natürlich besonders schön, dass wir heute Taufe von euch drei feiern können. Ich hoffe, ihr seid jetzt schon ein bisschen entspannt. Ein bisschen ist okay. Genau. Ich bete noch mal zum Beginn. Treuer Vater im Himmel, danke, dass du hier bist. Danke für dein Wort, für deinen Geist, mit dem du an uns wirkst. Wir strecken uns aus nach dir, nach der Begegnung mit dir, mit dem ewigen Gott, der unser Leben ist, schon jetzt hier. Danke, dass du Menschen berührt hast und wir rechnen damit, dass du auch heute Morgen jeden, der hier ist, berührst. Und wir bitten dich darum, dass du redest, dass du uns weiterbringst, in dich kennenlernen und in der Liebe zu dir, dass wir ja, da neu erfüllt werden. Danke, Herr. Amen. Wir sind aus unserer Predigtreihe ausgestiegen, weil der Römer 14 passt nicht ganz so gut zur Taufe. Und zuerst möchte ich ein paar Gedanken über Taufe sagen und dann etwas über Offenbarung 1, Vers 5 und Vers 6. Wir haben ja heute drei Taufen. Bei der ersten Taufe gab es 3000. Wir wissen das aus... ich dachte, das ist ein schöner Anklang. Wir freuen uns über drei. Die haben sich damals über 3000 gefreut. Das ist auch nett, aber das war natürlich gleich mal so zum Start ein besonderes Wirken von Gottes Geist. Und dort in Apostelgeschichte 2, wo das berichtet wird, da sieht man auch schon einige ganz wesentliche Grundzüge von Taufe. Da sieht man nämlich, dass Menschen das Wort Gottes hören. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text aus Apostelgeschichte 2, aber ihr könnt das nachlesen, wenn ihr denkt, na, da ist immer gut, wenn man den, der hier redet, auch prüft so ein bisschen. Nicht misstrauisch prüft, sondern positiv prüft. Ja. Und wenn ihr das nachlest, dann stellt ihr fest, Petrus und die 11 Apostel damals, die haben das Wort Gottes gepredigt, haben verkündet, dass der Jesus, den die Zuhörer damals, wo er sagt, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Christus, zum Messias, zum Retter, zum Gesalbten gemacht für euch und für die ganze Welt. Deswegen haben wir hier immer noch dieses Kreuz hängen. Das ist die Bedeutung des Kreuzes. Ja, weil Jesus an diesem Kreuz gestorben ist und wir haben kein klassisches Kruzifix, sondern haben ein leeres Kreuz, weil er ins Grab gelegt wurde und weil er auferstanden ist. Und nach diesem Glauben, als die Leute dann auf einmal merkten, ja, wir haben ihn ja ans Kreuz gebracht und wir waren praktisch falscher Meinung, wir waren gegen das, was Gott eigentlich bewirken wollte. Und dann fällt es ihnen auf einmal ein und sie sagen, was sollen wir jetzt tun? Mit dieser Schuld, wenn man merkt, man hat Schuld in seinem Leben und steht Gott gegenüber oder gegen Gott, was sollen wir tun? Und Petrus und die Verkündiger dort, die Apostel, die sagen, kehrt um. Ihr könnt ja jetzt umdenken. Bisher habt ihr gedacht, Jesus muss weg aus unserem Leben und jetzt könnt ihr ihn hineinnehmen in unser Leben, in euer Leben. Kehrt um, ja. In den meisten Übersetzungen tut Buße, aber das heißt, dieses Wort heißt eben umkehren, neu denken, sich neu ausrichten, erst weg von Jesus, jetzt hin zu Jesus und dann kommt die Taufe. Und genau das, sagen wir, diesen Grundsatz, Wort Gottes hören, Wort Gottes verstehen, im Glauben annehmen und dann die Taufe, das ist auch das, was wir hier praktizieren. Ich komme von meiner Herkunft her aus so einer gemischt evangelischen Tradition und von daher gehöre ich auch zu den Menschen, ich sage immer, die unter Mitwirkung von Wasser als Baby gesegnet wurden. Ja, ist ein bisschen komplizierter Satz, aber damit will ich deutlich machen, das, was die Bibel mit Taufe meint, das ist das nicht. Was ich damals erlebt habe, von dem ich allerdings nichts weiß, das war im September 1968, da war ich ein paar Wochen alt. Ja? Also das ist nicht das, sondern die Bibel spricht von Taufe als Bekenntnis. Wir sind miteinander, wir haben so Taufvorbereitung, wir sind so fast alle Bibelstellen aus dem Neuen Testament über Taufe durchgegangen und da sind wir auf verschiedene Gedankengänge gekommen. Es gibt keinen Abschnitt, wo alles drinsteht, aber es gibt eine ganze Reihe Abschnitte, wo etwas drinsteht. Ja, einmal natürlich der sogenannte Missionsbefehl, wo uns gesagt wird, dass wir taufen sollen und deswegen tun wir das und deswegen, sonst sind wir ja nicht so formal, ja, wir sind ja eher frei, so wie das Wort Freikirche auch sagt, aber da, weil Jesus sagt, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, deshalb tun wir das so, wie es dort steht. Und deshalb wird Peter nachher, wenn er tauft, auch genau diesen Satz verwenden. Aber mir ist deutlich, wichtig, nochmal deutlich zu machen, die Welt, in der wir leben, die Menschen, die noch irgendwas überhaupt mit Glauben zu tun haben, die meisten, und wir haben dieses Jahr wieder jemand getroffen, der wusste überhaupt nicht, dass in diesem Land auch Erwachsene getauft werden. Für den war völlig klar, Taufe geschieht an einem Baby. Und dann haben wir erklärt, doch, es gibt das bei uns zum Beispiel, dass wir erst der Glaube, die Entscheidung, ja, das Hören, die Entscheidung, der Glaube und dann die Taufe. Oh ja, finde ich eh besser, ja, wenn man selber was damit zu tun hat. Ja, finden wir auch besser und vor allem das Wort Gottes findet das, dass es genauso gehört. Der Glaube und die Taufe als Bekenntnis. Das so zum Einstieg und jetzt etwas mehr über den Inhalt des Glaubens unter der Überschrift geliebt und viel mehr. Offenbarung Kapitel 1. Wir haben schon einiges von der Liebe gesungen in unseren Liedern und wir wissen davon, viele wissen davon und ich hoffe und wünsche, dass jeder heute Morgen noch tiefer davon erfasst wird. Das ist ja das Schöne bei der Liebe. Normalerweise sagt man nicht danke genug. Ja, also das ist, ja, mag nicht so viel Liebe. Na, also das Problem habe ich nicht. Ja. Und ich hoffe, das hat niemand von uns, sondern geliebt und viel mehr. Dort steht, das ist jetzt der Text und den gehen wir dann nachher mal Stück für Stück durch, ihm, der uns liebt, ab Mitte Vers 5, ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu einem Königtum und zu Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Weil es erst Vers 5 ist, habe ich gedacht, es ist gescheit, auch die paar Verse davor zu lesen, weil wenn wir nur diesen Text hätten, wüssten wir ja nicht mehr so genau, ihm, der uns liebt, wer ist das überhaupt? Und da stehen einleitende Worte, gewaltige Sätze. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Das ist vielleicht schon ein sehr guter Hinweis, wer ein bisschen mit der Bibel umgeht, der hat wahrscheinlich schon gehört, die Offenbarung des Johannes. Ja, das ist richtig, aber eigentlich ist es eben nicht richtig. Richtiger wäre, so wie es hier steht, es ist die Offenbarung Jesu Christi. Jesus wird offenbart als der erhöhte Herr, der über allem steht, der König aller Könige, das, was man zu Lebzeiten hier auf der Erde noch nicht sehen konnte, was man am Kreuz überhaupt nicht sehen konnte, was man in der Auferstehung erahnen konnte. Aber Jesus Christus macht etwas offenbar und er wird offenbar gemacht. Gott hat das Jesus gegeben, ja, um seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen muss und die er durch seinen Engel dem Knecht seinem Knecht Johannes vermittelte. Also ein dreifaches Übermitteln. Ja? Gott gibt etwas, ein Offenbarmachen, gibt er Jesus. Jesus gibt es einem Engel, der Engel gibt es Johannes. Und der Johannes schreibt das für uns auf. So ist das ist die Offenbarung. Und der Johannes, das ist der, der das Wort Gottes bezeugt hat und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er geschaut hat. Das sehen wir, das ist eben einmal das, was er dann wahrgenommen hat an Offenbarung, etwas, was man nicht mit normalen Augen sehen kann. Und das ist auch der, der schon ja in seinem Evangelium von Jesus geschrieben hat. Das, was die anderen Menschen auch gesehen haben. Wasser wird zu Wein, Jesus geht auf dem Wasser, Jesus macht 5000 Männer, Frauen und noch mehr satt und anderes mehr. Und Reden von Jesus, seine Auseinandersetzung mit Pilatus, all das hat Johannes aufgeschrieben, aber jetzt schreibt er eben etwas aus der sonst nicht sichtbaren Welt. Und jetzt gibt es eine Verheißung für das Lesen dieses Buches. Und deswegen, weil das hier der Vers 3 ist so markant, deswegen schreibt ein Ausleger, hat eine Auslegung über das Buch der Offenbarung geschrieben und Untertitel heißt, das Buch, das glücklich macht. Glück wird ja gesucht in unserer Welt, ja, und hier steht selig oder andere Übersetzung glückselig zu beglückwünschen, wer die Worte der Weissagung vorliest und glückselig, die sie hören. Und die sie bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Einiges, was da drin steht, ist schon passiert und anderes geschieht ständig und anderes wird noch passieren. Alles da drin in dem Buch. Aber von Gott her sind wir zu beglückwünschen, wenn wir das lesen, aufnehmen und da steht nicht verstehen. Ja? Nicht die das verstehen, sondern die es hören, aufnehmen und in sich bewahren. Und dann merkt man manchmal, oh, wieder was Neues. Ja? Ich kann mich erinnern, viele junge Menschen, die so mit dem Glauben aufwachsen, irgendwann, sage ich mal, zwischen 17 und 21, kommt der Drang, die Offenbarung durchzulesen. Meine Freunde, drei gute Freunde von mir und ich, wir hatten das auch. Und in der Jugend wollten die anderen das nicht so, oder vor allem die Leiter nicht, weil sie sagten, da bleiben ja mehr Fragen als Antworten. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir halt selber ein Treffen. Wir treffen uns und lesen die Offenbarung durch. Und wir werden die Fragen klären. Genau, wir haben viele Fragen geklärt. Naja, es gibt noch Aufzeichnungen davon, aber die lese ich euch nicht vor. Und viele Fragen sind neu entstanden. Aber wir haben es gelesen, wir haben es aufgenommen und manches von damals weiß ich heute noch, obwohl das schon ein paar Jahre her ist. Ja, und wir gehören zu den Glücklichen, die das Wort Gottes da so aufnehmen. Der Johannes schreibt diese damals an die 7 Gemeinden in der Asia, also Provinz Asia, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den 7 Geistwesen, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Herrscher über die Könige der Erde. Das ist der Autor. Johannes grüßt die Gemeinden, ja. Und der Gruß ist ein mächtiger Gruß. Ja, von dem, der ist, der war und der kommt, das muss der ewige Gott sein. Ja. Den 7 Geistwesen, das ist eine Beschreibung für die Fülle des Geistes Gottes. 7 ist auch an die 7 Gemeinden, das waren wirkliche Gemeinden, aber 7 meint auch die Gemeinden. Alle Gemeinden, die jemals entstehen oder wieder aufhören zu Ortsgemeinden, letztlich an die ganze Gemeinde Jesu Christi. Die Universale, quer über die ganze Welt, ja, das sind die Adressaten von diesem Buch, von diesem Brief, den der Johannes schreibt. Und Jesus Christus wird hier als der treue Zeuge bezeichnet und dann ist wieder der Hinweis, ja, der Erstgeborene aus den Toten. Andere wurden auch auferweckt. Wir wissen, Jesus selber hat 3 Menschen vom Tod auferweckt, aber die sind wieder gestorben. Jesus nicht. Jesus lebt. von damals an und immer. Und er ist der Herrscher über alle Könige. Und wenn wir da nur kurz reindenken, damals Zeit unter dem römischen Kaiser, ja, und er war mächtig. Wenn man sich die Landkarte anschaut, ja, rund ums Mittelmeer, aber hinauf bis nach Britannien, nach Germanien hinein, auch in den Osten, ein riesiges Reich. Und ein Mensch sitzt in Rom und hat die Gewalt über dieses Reich. Und dann, ja, Johannes von diesem römischen Reich auf die Insel Patmos verbannt, und der bekommt eine Offenbarung über diesen König, Kaiser, über allen Königen, ist Jesus. Er ist der Herr, der wirklich regiert. Und das ist eine der zentralen Botschaften der Offenbarung. Wer regiert und wer wird angebetet? Und beides Mal ist die Antwort der dreieinige Gott. Der Vater und der Sohn werden angebetet auf dem Thron. Jetzt zu unserem Text. Jetzt wird er persönlich. Ihm, der uns liebt. Das ist doch gewaltig. Zuerst haben wir einen kleinen Einblick bekommen, und in der Offenbarung wird er nachher noch tiefer und umfassender, ein kleiner Einblick, wer das ist und dass der uns liebt. Bei der Vorbereitung und beim Reden mit Damaris sind mir dabei die Tränen gekommen. Wenn ich ein bisschen Ahnung habe, wie klein und vergänglich ich bin, wie viel Schuld ich auf mich geladen habe, wie viel Versagen ich habe, wie ich letztlich bin, und er liebt mich. Er liebt uns. Und wenn ihr das schon mal gehört habt, wenn ihr euch schon daran gefreut habt, dann hoffe ich, ihr könnt euch neu darüber freuen. Jetzt, heute, morgen, die kommende Woche. Ihm, der uns liebt. Das ist die erste Beschreibung, jetzt nach dieser globalen, allmächtigen Beschreibung, ist das die Beschreibung auf uns. Das ist das Erste, was uns hier von Johannes gesagt wird. Der uns liebt. Das ist eine Beschreibung von Jesus und von Gott, dem Vater, der uns liebt. Und ich hoffe, dass wir uns niemals so daran gewöhnen, dass wir sagen, dass Gott mich liebt, das weiß ich schon. Das wäre traurig. Wenn euch das mal in den Sinn kommt, dann würde ich sagen, ist es am besten, kniet euch hin, wenn ihr irgendwie könnt, und sagt, Vater, ich will nicht, dass das geschieht. Es ist nicht normal, es ist nie normal. Nie ist es normal, dass der allmächtige, vollkommene, reine Gott, dass der uns Menschen liebt. Es ist sein Wesen. Es ist nicht, weil wir so liebenswert wären, obwohl ihr schon super seid. Einige kenne ich ja. Ja, ich sag mal, ihr gehört zu den Guten. So ein bisschen gut halt, nicht so richtig gut. Ja, keiner ist gut, sagt das Wort Gottes. Da ist niemand, der Gutes tut, umfassend Gutes. Niemand. Auf der ganzen Welt nicht. Auch nicht einer. Und ihm, der uns liebt, hat mich neu begeistert. Wer das noch nie so richtig in sich aufgenommen hat, lasst es in euch hinein. Da ist Gott, der dich liebt. Das ist sein Wesen. Er möchte, egal wie du bist, auch wenn du dich miserabel schlecht fühlst oder ob du dich ganz gut fühlst, das ist egal, das ist wurscht. Wie du dich fühlst, das ist wurscht. Er sagt, dass er dich liebt. Und das Zweite, und uns von unseren Sünden gewaschen hat, in vielen Übersetzungen, denke ich, steht erlöst, beide Lesarten gibt es da im griechischen Text, und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Das ist natürlich absolut wesentlich. Denn mit Sünde, mit Schuld, die ich in meinem Leben habe, und bin überzeugt, jeder von uns, der ein bisschen über sein Leben nachdenkt, weiß, ich bin nicht vollkommen. Und vollkommen wäre eben richtig gut. Ja, Jesus sagt über seinen Vater, niemand ist gut, außer dem einen, Gott, der Vater. Und Jesus sagt, sonst niemand. Weil das Wort gut nicht relativ ist, sondern absolut. Und deswegen brauchen wir dieses Gewaschensein, die Erlösung. Wir waschen ja auch ständig irgendwelche Sachen. Und gerade gestern Abend noch, haben wir Sachen gewaschen, wo wir heute Morgen festgestellt haben, diese Sachen waren viel mehr mit Milch verschmutzt, als wir gedacht hatten. Deswegen hätten wir besser auf 95 Grad gewaschen als auf 60. Es war heute Morgen in der Wohnung deutlich zu riechen, die sind sauber, aber nicht rein. Ja, sie müssten eigentlich mal richtig durchgekocht werden, die guten Dinger. Ja? Und so ein bisschen, ja, hat mich direkt hier an unseren Text erinnert. Wir manchmal, wenn uns was auffällt, was in unserem Leben nicht so passt, ja, dann reden wir von was anderem. Hilft nicht wirklich, aber wir tun das. Wir versuchen das irgendwie zu verstecken. Oder wir erzählen uns, ja, aber letzte Woche war besser. Oder irgendwelche interessanten Ausreden, die wir in uns haben. Die nutzen aber gar nichts. Das Einzige, was Sünden und Schuld vor Gott abwaschen kann, ist das Blut von Jesus und sonst nichts. Da hilft kein Waschmittel, da hilft keine Selbstrechtfertigung, hilft gar nichts. David hat das erkannt und habe jetzt noch recht frisch habe ich gelesen von einem, der hat ein neues Testament geschenkt bekommen, ein Gideon-Testament, und das ist das Neue Testament plus die Psalmen. Und er hatte gar keine Ahnung davon und liest so, wie man ein Buch liest, Matthäus-Evangelium. Spannende Sache, fand er sehr interessant. Dann liest er Markus und dann denkt er, was ist das für ein Buch? Das gleiche nochmal, nur andere Worte und andere zusammen, irgendwie komisches Buch. Dann nochmal das gleiche. Dann hat er gedacht, jetzt lese ich mal hinten. Dann hat er, die Psalmen sind ja da ganz hinten, dann hat er gedacht, ach, das ist jetzt mal was anderes. Dann hat er Psalmen gelesen bis zu Psalm 32. Und da hat Gott ihn gepackt. Psalm 32 ist ein sogenannter Bußpsalm von David. Und da schreibt David, als ich meine Sünde verschweigen wollte. David hat das versucht. David hatte eine große Sünde in seinem Leben, wo er wusste, ja, er hat die Frau eines anderen genommen, und als die dann schwanger war, hat er dafür gesorgt, dass der Mann umkam. Also er hatte eigentlich Ehebruch und Mord in seinem Leben, und er wusste, was von Gottes Seite, er kannte das Gesetz des Alten Testamentes, das heißt, er ist des zweifachen Todes schuldig. Auf beides, was er getan hat, steht von Gott her die Todesstrafe. Und deshalb hatte er sich entschieden, das darf keiner wissen, obwohl er wusste, dass Gott es weiß. Er hat so viele Psalmen geschrieben, wo ganz klar ist, ja, Gott sieht mich, so wie ich bin, durch und durch. Er hatte die Idee, ich verschweige das. Aber da geht es ihm ganz dreckig. Er schreibt, da verschmachteten meine Gebeine. Er konnte nicht mehr richtig gehen, er war gekrümmt, er war fertig. Und dann, ja, da endlich, Vers 5, da endlich bekannte ich dir meine Schuld und verschwieg mein Unrecht nicht länger vor dir. Da sprach ich es aus, ja, ich gebe es zu, ich bekenne mein Vergehen, Herr. Und du hast mich befreit von der Schuld, hast die Sünde vergeben und hast das Böse bedeckt. Darum, wer dich liebt, der bete, wann immer er dich antreffen kann. Und diese Verse haben diesen jungen Mann beim Lesen ins Herz getroffen, weil er seine Schuld war ihm schon präsent, aber er hatte noch keine Lösung. Und hier hat er die Lösung entdeckt. Denn Gott hätte das Recht gehabt, den David und auch ihn fertig zu machen, aber er hat es nicht. Er hat seinen Sohn an das Kreuz geschickt und hat Vergebung zugesprochen. Dem David damals schon und auch diesem Stephan aus dem Bericht. Und dann hat er in das Büchlein ganz hinten aufgeschlagen, und in den Gideon-Bibeln ganz hinten ist ein sogenanntes Übergabegebet. Ein Gebet, wo man sein Leben Jesus anvertrauen kann und das stellvertretende Opfer von Jesus annimmt. Und das nach diesem Erlebnis, dass das Wort Gottes lebendig an ihn herankam, hat er das dann auch gemacht. Also, wer das schon erlebt hat, hat wieder Grund, sich zu freuen. Meine Schuld ist vergeben. Ich darf als Gereinigter hier vor euch stehen. Und viele haben das hier schon erlebt. Wer das noch nicht erlebt hat, kenne ja euch im Einzelnen nicht alle so genau, das Angebot steht noch. Noch ist die Einladung da. Wir können unsere Sünden Jesus abgeben und er wäscht, sein Blut reicht aus für die Schuld der ganzen Welt, sagt das Wort Gottes. Noch was hat er gemacht. Er liebt uns, er hat uns gewaschen und er hat uns zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Heute, also es ist ja schon geschehen, ihr seid schon zum Glauben gekommen, aber so als Bild, ja, drei neue Könige, drei neue Priester, ja, Könige, Priester, genau. Unter natürlich, Jesus ist der König und wir dürfen einmal mitregieren. Wir sind mit dabei in dem Reich. Unter ihm, er hat das im Blick und er hat das, weiß, wie er das macht und durch seinen Geist lenkt und leitet er uns und wir sind da Könige unter seiner Regentschaft mit dabei. Und Priester, er ist der hohe Priester, das wird im Hebräerbrief schön beschrieben, der die Versöhnung und das geregelt hat und wir dürfen Mitpriester sein, um der Welt zu zeigen, dass Versöhnung möglich ist, Frieden mit Gott. Und das hat er gemacht, nicht wir, nicht der Johannes, auch wenn es, ja, in vielen Kirchen gibt es ja so Statuen, der heilige Johannes, ja, ja, er ist heilig, weil Jesus ihn geheiligt hat, nicht weil er heilig wäre in sich. Zu einem Volk, zu einem Königtum oder zu Königen oder zu Königen von Priestern, gibt unterschiedliche Übersetzungsvarianten, aber es geht um das Herrschen und um den geistlichen Dienst. Ja? Und das Regieren ist nicht negativ herrschen, sondern so herrschen, wie Jesus geherrscht hat. Letztlich auch im Dienst für diese Welt. Für seinen Gott und Vater. Er ist das Ziel, er ist der Kerngedanke, immer das Ziel von allem hier. Auch von der Welt, die ihn nicht so wahrnimmt. Letztlich hat Gott den Plan und steuert auf sein Ziel zu. Und super, wenn wir da aktiv, proaktiv dabei sein dürfen. Ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist natürlich auch das große Thema der Offenbarung. Und damals die Situation, muss man den Kaiser anbeten? Darf man den Kaiser noch anbeten? Muss man die Anbetung verweigern? Ja, es wird kein Mensch angebetet, auch kein Engelwesen. Das macht der Offenbarung auch deutlich. Johannes fällt er vor einem Engel nieder und der Engel sagt, ich bin ein Bruder wie du. Auch Engel sind auf die Erlösung Jesu angewiesen. Und Jesus und dem Vater gebührt die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit oder von Äon zu Äon, vielleicht noch empfindungsmäßig das größere Wort. In vielen Übersetzungen steht hier, ihm sei die Herrlichkeit. Das war mir zu schwach. Dann habe ich in Übersetzungen hin und her gesucht und es gibt einige, die, das ist mir, das gebührt ihm, drückt aus, wem sonst. Es gehört ihm. Sei ist so ein bisschen, fand ich ein bisschen weich. Ja. Und das macht die Offenbarung ja auch deutlich. Ja. Schon in den ersten drei Kapiteln, aber dann in Kapitel 4 und 5 noch viel stärker. Wer wird angebetet? Der Schöpfer aller Dinge, das Lamm Gottes auf dem Thron, die werden angebetet in der Herrlichkeit und dann später auch auf der Erde, in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt. Die Anbetung gehört ihm. Und wir dürfen jetzt schon beteiligt sein. Hier im Gottesdienst, unterwegs, im Auto, kann man singen und jubeln und danken und anbeten, wenn man nicht singen mag. Ich mag lieber singen da, wenn man längere Strecken unterwegs ist. Schon ein paar Jahre her hatten wir irgendwie so einen Singedrang, da haben wir von Norditalien sind wir nach Hause gefahren und das war irgendwie länger, da gab es viele Staus und so kurz vor Mitternacht konnte ich nicht mehr singen. Wir haben ein Lied nach dem anderen gesungen, wir hatten Liederbücher mit und immer oder fast immer fröhlich gesungen, aber irgendwann ging nichts mehr. Die Stimme ist noch nicht für das ewige Singen gemacht, ich brauchte dann mal eine Pause. Aber ich hoffe, ihr habt auch so Zeiten der Anbetung und vom Lob Gottes und wo die Herrlichkeit euch so groß wird und die Macht vor Augen steht und seine Güte und seine Liebe und dass er euch reingewaschen hat, dass das raus muss. Also wenn es nur so ist, ich freue mich heute auch. Na, das ist nicht das, also da wünsche ich noch ein bisschen mehr. Ja. Heute ist wieder ein Tag der Freude. Ihr wisst, das ist, ja, ich karikiere. Sondern irgendwie wäre es schön, wenn das raus muss. Auch wenn wir nicht ganz so überschwänglich sind wie Afrikaner. Ja. Es gab ja manche Afrikaner, als sie nach Europa kamen, waren sie im Doppelten, konnten sie das nicht verstehen. Dass wir, wo es uns so gut geht, so wenig fröhliche Gesichter haben und dass wir, die ihnen das Evangelium gebracht haben, nicht so darüber jubeln wie sie. Ja. Jetzt können wir das nicht so eins zu eins, aber das wäre schon so ein Gedanke. Nimm die Freude mit, dass es rauskommt, dass es irgendwie braucht es Ausdruck. Man kann ja auch in aller Ruhe einen Jubelsalm schreiben, ja, wenn das euer Herz berührt, das wäre so der Wunsch. Geliebt, gewaschen, zu einem Königtum oder zu Königen und zu Priestern gemacht. Also wenn ihr euch nur drei Worte merken könnt, dann wäre das heute geliebt, gewaschen und gemacht. Dreimal mit GE am Anfang sollte irgendwie, ja, zuerst geliebt. Und damit die Beziehung leben kann, reingewaschen, denn Unreinheit kann in der Gegenwart Gottes ja nicht sein. Und dann zu Königen, um mitregieren zu können, um an dem Werk, was Jesus macht, was er unentwegt tut, um da mitbeteiligt zu sein, zu Königen und Priestern gemacht. Und dann loben wir ihn. Ihm gehört die Herrlichkeit und alle Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.